Hallo und herzlich willkommen zu Zeit für Viscom, dem Podcast aus dem Zeitverlag rund um Wissenschaftskommunikation, Wissenschaftsmarketing und PR-Themen. Wir freuen uns sehr, in dieser zweiten Staffel wieder verschiedene Themen aufzunehmen, immer mit der Frage aus der Praxis für die Praxis, wie geht's eigentlich? Heute wollen wir über das Thema Early Career Viscom sprechen, also Wissenschaftskommunikation früh im Bereich der Wissenschaft. Wie früh, das werden wir noch klären. Und wir haben dazu eine ganz tolle Gästin gewinnen können, Maike Stelter aus Braunschweig. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast und heute hier bei uns bist.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ich würde sagen, wir starten erstmal mit der Vorstellung deiner Person. Also, wer bist du eigentlich und was machst du in deinem Hauptjob, nenne ich es mal. Man wird gleich merken, warum ich erstmal den Hauptjob erfrage.
Ja, das stimmt. Genau. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maike Stelter. Ich arbeite aktuell an der TU Braunschweig als Referentin für Alumni-Management und Kommunikation. Das heißt, das ehemalige Netzwerk der TU Braunschweig betreue ich zusammen mit KollegInnen und mache da Veranstaltungen und Ähnliches.
Das heißt, du bist gar nicht in der zentralen Kommunikation, sondern im Alumni-Management. Trotzdem hast du einen sehr intensiven Wissenschaftskommunikationsbezug und in dem Kontext haben wir uns auch kennengelernt. Wo kommt der her und was machst du neben deiner Haupttätigkeit noch?
Das sind zwei Dinge. Also zum einen bin ich selber Wissenschaftlerin. Also ich bin aktuell noch in der Promotion. Ich promoviere in den internationalen Beziehungen, auch hier an der TU Braunschweig und befinde mich da so hoffentlich im letzten Jahr. Dadurch, dass das nebenberuflich ist, zieht sich das alles ein bisschen länger hin. Mein Bezug zur Wissenschaftskommunikation kommt eigentlich daher, dass ich eine Initiative mitgegründet habe im August 2022. Die heißt PhD SciComm und ist eine Viscom-Initiative für NachwuchswissenschaftlerInnen.
PhD SciComm. Ich denke, der eine oder andere hat es sicherlich schon gehört. Erzähl doch mal ein bisschen davon, was verbirgt sich dahinter?
Ja, gerne. Also vielleicht fange ich damit an, warum es uns eigentlich gibt. Wir haben uns kennengelernt auf einer Summer School der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Da ging es um Wissenschaftskommunikation und wir haben da eben mit vielen Promovierenden Wissenschaftskommunikation kennengelernt, verschiedene Tools ausprobiert, eigene Projekte entwickelt und dann gedacht, Mensch, das ist doch toll, jetzt haben wir lauter Projekte, die gibt es doch bestimmt irgendwie eine Möglichkeit, wo wir die zeigen können. Und haben eigentlich in der Woche angefangen zu recherchieren, wo können wir denn mal vorstellen, was wir eigentlich so in unseren Promotionen machen, weil die Promotionsprojekte haben ja eben den Vorteil, dass sie sehr viel Zeit haben, sehr intensiv an die Grenzen von aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen gehen können. Sie sind aber wenig sichtbar. Und dann haben wir gesucht und nichts gefunden und überlegt, gut, dann ist das wohl jetzt unser Projekt. Wir fangen einfach mal an. So ist PhD SciComm entstanden. Das heißt, wir haben gedacht, okay, wir brauchen eine Plattform, auf der sich Promovierende zeigen können. Die sollte möglichst vielfältige Varianten an Formaten erlauben. Das heißt, wir wollten gerne Bild- und Videomaterial erlauben, aber eben auch Texte und haben uns dann letztlich für den Start für Instagram als Plattform entschieden. Auch, weil wir dachten, das ist eine Plattform, auf der man sich sehr spielerisch ausprobieren kann, die nicht so eine große Hürde vielleicht für viele hat, weil sie möglicherweise auch Privatkontakt schon zur Social-Media-Plattform haben. Und haben da dann das Profil gestartet, die ersten WissenschaftlerInnen eingeladen und Formate entwickelt.
Vielleicht nochmal zur Gründungsphase. Wie viele Leute wart ihr, die in der Gründung mit dabei waren?
Also wir haben das im Rahmen der Summer School in einem Workshop erarbeitet. Da waren wir zu 10 tatsächlich mit angefangen in den ersten Wochen, haben glaube ich so 8. Und wir sind jetzt aktuell 7. Allerdings nicht mehr die ganz Standardbesetzung vom Anfang. Es hat sich ein bisschen was gewechselt. Es sind inzwischen Leute dazugekommen. Es sind auch wieder Leute ausgestiegen. Es war auch nie die Pflicht, nur weil man sozusagen am Konzept mitgearbeitet hat, dass man dann auch dabei bleiben musste, sondern das war für die Menschen, die das eben auch gerne wollten.
Und wie finanziert ihr euch auch an der Stelle?
Ja, das ist eine gute Frage, denn das ist tatsächlich ein komplett ehrenamtliches Projekt. Also das läuft komplett frei. Wir investieren da unsere freie Zeit neben unseren Promotionen. Tatsächlich sind es ja alles selber Promovierende. Wir haben jetzt die ersten Postdocs, weil eben Promotionen schon abgeschlossen wurden in der Zeit seit der Gründung. Aber das läuft in der Freizeit.
Okay, und das Themenspektrum, habt ihr irgendeine Einschränkung, dass ihr sagt, bestimmte Fachgebiete, bestimmte Fächergruppen?
Das haben wir bewusst nicht gewählt. Also wir haben gesagt, wir wollen gerne möglichst breit anwendbar sein, weil wir eine Plattform sein wollen, wo sich Promovierende zeigen können. Das heißt, hätten wir Einschränkungen vorgenommen, wäre das ja sofort ein Ausschluss für bestimmte Disziplinen. Das wollten wir also explizit nicht. Mhm. Das ist vielleicht für den Instagram-Algorithmus nicht unbedingt das klügste Vorgehen.
Okay.
Aber das ist im Sinne unserer Initiative einfach wichtig und sinnvoll, dass sich da eben alle Promovierenden zeigen können.
Ja, zeigt also wiederum, strategisch muss ich mir Gedanken machen, was möchte ich, was ist mir wichtig, was sind meine zentralen Werte. Und dann ist vielleicht auch der Instagram-Algorithmus nicht das Format, wo man sagt, das ist das Ausschlaggebende, weil wir bestimmte andere Werte wie Interdisziplinarität oder auch ein breites Abbilden aller Disziplinen präferieren. Ja, spannend. Du hast schon gesagt, es sollte Bild, es sollte Video, es sollte Text enthalten. Hat sich das in den 2 Jahren auch verändert? Also haben sich die Formate verändert? Instagram verändert sich selbst ja auch ständig.
Ja, das stimmt. Tatsächlich ist es ja so, dass viele, die bei uns sich zeigen, das Format heißt WissenschaftlerInnen der Woche. Das heißt, da können Promovierende eine Woche lang ihre Arbeit zeigen, sich selbst präsentieren. Und ich habe nicht den Eindruck, dass sich die Personen da sehr stark an dem Instagram-Algorithmus orientieren. Das ist aber auch nicht erforderlich. Also wir haben eine sehr liebevolle und feste Community, die diesem Kanal folgt. Das Ziel ist auch nicht, möglichst groß zu werden, sondern eben den Personen eine Plattform zu bieten, wo sie sich zeigen können und wo sie wertvolles Feedback erhalten und eben auch in gewisser Weise einen sicheren Rahmen haben, um Dinge mal ausprobieren zu können. Mhm. Und deswegen ist es doch sehr individuell, was die WissenschaftlerInnen gerne zeigen wollen. Es gibt Personen, die zeigen sich nicht gerne mit Gesicht, die wollen nicht gerne im Bewegtbild aufgenommen sein. Aber dafür gibt es ja vielfältige technische Möglichkeiten und die werden durchaus auch genutzt. Deswegen würde ich sagen, das gibt da nicht unbedingt eine Tendenz, die sich der Plattform unterordnet, sondern eher dem, was die WissenschaftlerInnen gerne ausprobieren wollen.
Und habt ihr eine Warteliste oder wie kommt ihr auf die Wissenschaftlerinnen, die sich dann bei euch zeigen können?
Ja, das ist zu Beginn so gewesen, dass wir Personen individuell angefragt haben. Also es gab ja zum Glück einige Promovierende, die mit uns auf der Summer School waren. Da haben wir die ersten Leute direkt rekrutiert und gebeten, sich bei uns dann auch vorzustellen. Das hat auch wunderbar geklappt und wir haben dann jetzt immer wieder Aufrufe. Also wir starten immer wieder Aufrufe, weil grundsätzlich wir sehr offen dafür sind, dass sich Personen einfach bei uns melden können. Das passiert auch mehr und mehr. Wir werden ja auch bekannter, haben uns auf einigen Konferenzen vorgestellt. Und ich glaube, in der WISCOM-Community kennen uns auch mittlerweile ein paar Personen. Und das ist total schön. Also ich freue mich immer sehr, wenn Promovierende auf uns zukommen und sagen, hey, ich würde mich gern vorstellen, kann ich das bei euch machen? Oder manchmal treffe ich auch Promovierende, die sagen, ja, ich habe euch schon auf dem Schirm, wenn ich mich dann mal traue, melde ich mich. Das ist einfach total schön. Und genau, also grundsätzlich, jeder, der das jetzt gerade hört, meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns total, wenn ihr Lust habt darauf.
Ja, und das ist ja genau das, was du sagtest. Es ist ein relativ geschützter Raum. Es ist natürlich trotzdem Social Media. Kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf zu sprechen, was da Herausforderungen auch sind, die damit verbunden sind. Nichtsdestotrotz ist es ein Kanal, der in der Startphase sozusagen noch nicht sofort die ganz breite Öffentlichkeit bespielt und damit auch Chance zum Ausprobieren bietet. Also das ist ja auch tatsächlich etwas, was ihr bietet. Jetzt wollen wir aber von eurem Projekt nochmal etwas grundsätzlicher werden. Und in dem ersten Teil würde ich gerne zum Thema Early Career Wissenschaftskommunikation mit dir nochmal darüber sprechen. Was ist das Besondere auch an dieser frühen Phase einer wissenschaftlichen Karriere, nenne ich es jetzt mal? Und wie nimmst du auch die individuelle Situation von NachwuchswissenschaftlerInnen in Bezug auf Wissenschaftskommunikation wahr?
Ja, ich meine, das ist natürlich ein großes Thema, ne? Wir könnten jetzt anfangen mit großen wissenschaftspolitischen Themen. Da würde ich jetzt, glaube ich, mich einfach ein bisschen von fernhalten. Aber grundsätzlich sind natürlich Promovierende in einer sehr spannenden Phase auch ihrer wissenschaftlichen Karriere. Also im Grunde ist das immer noch eine Phase, in der sich Personen zwar für Wissenschaft, aber nicht ultimativ für Wissenschaft entscheiden. Das heißt, in meiner Erfahrung nach sind die Early Careers sehr stark noch am Orientieren. Es gibt einige, die sagen, ja, unbedingt Wissenschaft, aber es gibt auch sehr viele, die das erst noch kritisch für sich prüfen. Die sagen, ja, zur Promotion auf jeden Fall, möglicherweise aber danach auch nicht mehr. Und das ist eine Phase, in die man ja viele Einblicke in die Wissenschaft bekommt, vielleicht auch zum ersten Mal auf große Konferenzen fährt, das Forschen selber erlebt, auch die Frustrationsphasen erlebt, die so eine Promotion mit sich bringt. Und das ist schon eine Phase, in der das eben einfach nochmal geprüft wird. Will ich das wirklich und unter welchen Bedingungen möchte ich das?
Und für die Wissenschaftskommunikation hat es ja wahrscheinlich auch den Effekt, dass man noch nicht so sehr gefestigt ist, gegebenenfalls in seiner eigenen Expertise. Erlebt ihr das auch als Auswirkung oder als Hindernis an der Stelle?
Ja, genau. Wir haben ja schon einige Workshops auch mit Promovierenden gemacht und sie da auch befragt, ne? Was sind eigentlich so die Gründe, warum ihr Wissenschaftskommunikation grundsätzlich spannend findet? Also das waren Settings, in denen die Personen nicht per se für Wissenschaftskommunikation gekommen sind, aber gesagt haben, sie gucken mal rein. Mhm. Und wir haben sie eben gefragt, was interessiert euch an Wissenschaftskommunikation, was gefällt euch daran und auch, was sind vielleicht Hürden? Und tatsächlich ist das, was du gerade gesagt hast, diese Frage nach, habe ich schon die Expertise, kann ich mich damit wirklich schon als Wissenschaftlerin nach außen stellen, eine ganz große Hürde. Es gibt aber auch viel Berührungsängste mit eben zum Beispiel Social Media. Die Frage, wo stehe ich in der Wissenschaftshierarchie, wem trete ich vielleicht auf die Füße, wenn ich jetzt über Dinge spreche? Oder auch kritische Beäugungen in der eigenen Disziplin. Ja, also das gibt es eben durchaus auch. Wissenschaftskommunikation ist zwar im Vormarsch, würde ich sagen, aber es gibt eben durchaus auch noch einige Settings, in denen das immer wieder unter so einem Kommentar läuft wie, aber erstmal publizieren. Ne? Mhm. Und dann kann man das auch noch machen. Also wo die Wertschätzung für die Wissenschaftskommunikation auch einfach nicht so groß ist. Nichtsdestotrotz erleben wir die Early Careers, die mit uns zusammenarbeiten, schon eben so, dass sie sagen, es ist uns auch ein großes Anliegen. Also wir wollen eben gerne was von unserer Wissenschaft zeigen. Wir sind vielleicht auch mit diesen kommunikativen Medien sehr viel näher verbunden als vielleicht andere Personen an unserem Institut. Und sie berichten auch, dass sie gerne das leichte Erklären lernen wollen, dass sie gerne die Akzeptanz von Wissenschaft erhöhen wollen. Also es geht ganz viel auch so um gesellschaftspolitische Fragen und ein positives Bild von Wissenschaft zu erzeugen über das eigene wissenschaftliche Tun hinaus.
Das heißt einerseits tatsächlich die großen intrinsischen Motivatoren zu kommunizieren, so wie du es gerade formuliert hast, andererseits aber auch aus dem System heraus gegebenenfalls Hürden, die wahrgenommen werden. Wie ist dein Eindruck? Sind es eher Befürchtungen, die, sagen wir mal, nicht notwendig wären, weil sie größere Sorgen sind, als sie dann tatsächlich in der Realität auch auftreten, das Thema Wissenschaftshierarchie oder ähnliches? Oder erlebt ihr das tatsächlich auch in den Dialogen mit den NachwuchswissenschaftlerInnen, dass das formuliert wird, also dass sie in Grenzen gewiesen werden, dass Kommentare kommen? Also ist das eine reale Herausforderung?
Es gibt durchaus Personen, die uns das schildern, dass sie sehr alleine dafür streiten, sozusagen Wissenschaftskommunikation zu machen, das auch sehr stark intrinsisch motiviert tun, aus verschiedensten Gründen. Aber das ist nicht unbedingt so, dass das allen begegnet. Also in vielen Settings läuft es, würde ich sagen, stärker unter einem, naja, gut, wenn du das auch noch schaffst, dann mach ruhig. Also es gibt so eine gewisse, naja, okay, Haltung, die nicht unbedingt die Unterstützung ist, die sich viele wünschen würden, aber die jetzt auch nicht unbedingt die Grenze ist, die viele befürchten. Also okay. Ich glaube, das ist schon sozusagen, solange man die klassischen Dinge der Promotionsphase, also an seiner Promotion zu schreiben, zu publizieren, auf wissenschaftliche Konferenzen zu fahren, eben auch schafft, ist das sozusagen ein Add-on, was auch akzeptiert ist.
Also es wird tatsächlich eher eine Pflicht- und Kürveranstaltung gesehen, wo man sagt, du kannst die Kür machen, wenn du deine Pflichten auch mitsteuerst. Jetzt kommen wir nochmal dazu, frühe Phase. Du hast über die Promotion gesprochen. Gibt es auch davor Wissenschaftskommunikation, die du erlebst oder die ihr auch erlebt, vielleicht vor der Promotion, also schon im Master oder sogar noch davor im Bachelor? Wäre das etwas, wo man sich ja vielleicht doch auch nochmal in einem noch unverfänglicheren Rahmen ausprobieren könnte?
Es gibt ja auch Initiativen wie zum Beispiel StudSciCom. Das ist eine Initiative, die eben insbesondere für Wissenschaftskommunikation im Studium wirbt und dafür auch immer wieder Workshops umsetzt. Es gibt auch einige Universitäten, die Wissenschaftskommunikation in den Lehrbereich mit integrieren, in der Regel eher als freiwillige zusätzliche Veranstaltung als Teil des zentralen Curriculars. Nichtsdestotrotz halte ich das für super sinnvoll, also Wissenschaftskommunikation da schon einzubinden, auch gewisse Kenntnisse zu erhalten, sich schon mal ausprobieren zu können und auch so ein bisschen zu erproben, was sind vielleicht Formate, die für bestimmte Settings funktionieren. Die Promotion ist einfach eine extrem überladene Phase, muss man sagen. Die Ansprüche sind ja sehr hoch. Und ich kann schon verstehen und nachvollziehen, dass es da Personen gibt, die auch sagen, das ist dann noch was dazu, das ist zu viel. Und ich glaube, wenn es da schon Vorkenntnisse gibt, sind die Berührungsängste auch nicht so hoch. Das wäre also aus meiner Sicht super sinnvoll. Bei uns auf dem Kanal zum Beispiel sind wir auch nicht streng auf die Phase der Promotion festgelegt. Wir benennen es bewusst eben Early Career oder NachwuchswissenschaftlerInnen, weil eben natürlich auch schon MasterandInnen wissenschaftlich arbeiten. Die können gerne sich auch bei uns vorstellen, genauso wie auch Early Postdocs. Also im Grunde gehen wir eher andersrum. Wir sagen, Identifiziert ihr euch als Early Career, dann seid ihr bei uns willkommen. Es geht einfach darum, jetzt nicht nochmal eine Plattform zu schaffen, auf der eben ProfessorInnen sichtbar werden. Die haben aus unserer Sicht schon sehr viele Möglichkeiten.
Und wenn du jetzt nochmal auf die Kanäle draufschaust, was sind vielleicht auch dann die Chancen, die man sieht? Also wir waren jetzt schon wieder bei den Herausforderungen, das Umfeld, die eigenen individuellen Ressourcen. Aber was sind auch Chancen an der Stelle dieser Sichtbarkeit?
Ja, also ich halte Sichtbarkeit auch für eine wissenschaftliche Karriere aus einer strategischen Komponente heraus für extrem wichtig. Also das ist etwas, was man über Wissenschaftskommunikation auch erreichen kann. Das heißt, das kommt mir oft ein bisschen zu kurz, wenn wir über Early Careers sprechen, dass eben die Sichtbarkeit als WissenschaftlerInnen auch in der Wissenschaftsdisziplin durchaus durch solche Formate gefördert wird. Also wenn ich mich eben zeige, wenn ich zeige, an was ich arbeite, kann ich angefragt werden für Kooperationen, kann ich angefragt werden von Medien. All das ist eben auch super wichtig für eine wissenschaftliche Karriere. Ich halte es zudem für extrem wichtig für alle Bereiche, in denen Stakeholder der Forschung irgendwie integriert werden müssen. Also wenn wir darüber nachdenken, ob es IndustriepartnerInnen gibt, aber beispielsweise auch Patientengruppen, die ich ja auch irgendwie erreichen muss, dann ist es super sinnvoll, wenn ich mich zeige, wenn ich erklären kann, was ich da eigentlich in meinen Projekten mache und eben auch in Kontakt und Austausch mit diesen Stakeholdergruppen bin.
Das heißt tatsächlich auch Wissenschaftskommunikation als wissenschaftliche Profilbildung am Ende des Tages auf einer individuellen Ebene.
Ja, also es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man dafür nutzen kann.
Gibt es denn besonders gelungene Beispiele aus deiner Sicht?
Da erzähle ich jetzt natürlich am liebsten von unseren Early Careers und halte mich mal von den großen, ohnehin schon wahrscheinlich sehr bekannten Best Practices etwas fern. Also bei uns zeigen sich ja verschiedene Wissenschaftler in der Woche und grundsätzlich würde ich die alle empfehlen. Ich mag aber trotzdem vielleicht ein paar rausheben. Besonders schön finde ich tatsächlich zum Beispiel den Content von Anna-Kira Hippert und Dunja Shahbad-Dar. Die beiden sind Religionswissenschaftlerinnen, die eben mit dem Profil kommen zu sagen, wir wollen überhaupt zeigen, was Religionswissenschaft macht. Das heißt, sie zeigen im Grunde, was machen sie in ihrer Arbeit. Sie vloggen, zeigen ihren Alltag, aber machen eben auch so Erklärreihen zu bestimmten Themen. Das finde ich ist sehr, sehr gelungen. Es gibt aber auch viel aus dem Bereich Bildungsforschung. Ich bin mir sicher, dass einige der Hörerinnen Lisa Niendorf kennen. Die ist unter Frau Forschung auf Instagram und macht super Content zum Thema Bildungsforschung und auch Lehre. Sie ist sehr bekannt mit ihrer Prozesskommunikation, was ja auch etwas ist, was wir eben sehr fördern. Und es gibt ganz viele weitere tolle Beispiele. Da empfehle ich gerne mal auf unseren Kanal zu schauen.
Prozesskommunikation ist nochmal ein Stichwort, was du gerade ja auch benannt hast, was auch strategisch, finde ich, für den Bereich der Wissenschaftskommunikation ganz essentiell ist. Wenn du das vielleicht nochmal ausführen würdest, was bedeutet Prozesskommunikation in der Wissenschaftskommunikation und in welcher Art und Weise kann man das vielleicht auch dann umsetzen?
Ja, genau. Also Prozesskommunikation ist ja insofern ein spannendes Beispiel, als sich die WISCOM-Community zumindest recht einig scheint darin, dass es irgendwie wichtig ist, dass es aber trotzdem immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, wenn ich das mal so formulieren darf. Also Prozesskommunikation ist insofern herausfordernd, als man mit Prozesskommunikation häufig wenig Reputationsgewinn erlangen kann als WissenschaftlerInnen. Ja, das heißt, wenn ich eben zeige, wie meine Disziplin funktioniert oder meine Methode, dann bringt mir das jetzt nicht unbedingt den nächsten Artikel in irgendeinem großen Journal oder das bringt mir auch kein Radiointerview. Das heißt, das sind Dinge, die trotzdem oft so ein bisschen hinten runterfallen, einfach aus Zeitgründen. Ich glaube, das liegt gar nicht oft an der Motivation, sondern tatsächlich an solchen auch strategischen Überlegungen. Unter Prozesskommunikation verstehen wir das Zeigen zum Beispiel von Methoden, von wissenschaftlichen Prozessen, aber zum Beispiel auch, dass man sich als WissenschaftlerIn zeigt, also Persönlichkeit zeigt. Das bedeutet nicht unbedingt Privates zu teilen, sondern Dinge wie, was ist mir eigentlich auch mal nicht gelungen? Oder mit welcher Begeisterung gehe ich eigentlich an meine Arbeit ran? Was begeistert mich persönlich? Das sind Dinge, die Wissenschaft auch ein Gesicht geben und die aus meiner Sicht gerade für diese intrinsische Motivation der Gesellschaft etwas zurückzugeben oder Wissenschaft wieder ein positiveres Setting zu setzen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung wahnsinnig wichtig sind. Ja, WissenschaftlerInnen sind eben auch Menschen und das geht häufig unter, wenn wir nur über wissenschaftliche Erkenntnisse sprechen.
Eigentlich sehr spannend, weil du zu Recht sagst, es ist keine wissenschaftliche Reputation, damit in der Regel zu gewinnen. Auf der anderen Seite sind alle Wissenschaftseinrichtungen, Hochschulen im Wettstreit um Studierende, die sie gewinnen wollen. Und die fragen sich ja in der Regel erstmal nicht, was für Ergebnisse kommen raus, sondern wie geht das eigentlich? Also gerade für den Bereich der Studierendengewinnung, des Studierendenmarketings auch an der Stelle, wo ja dann doch wieder es um Reputation, um die eigene Institution geht, da wäre das Thema Prozesskommunikation ja ein sehr wichtiges.
Ja, total. Ich glaube, dass die institutionellen Leitungen teilweise noch so ein bisschen zögerlich sind, den individuellen WissenschaftlerInnen auch Raum zu geben auf institutionellen Kanälen oder sie als Teil ihrer Institution und Sichtbarkeit auch zu nutzen. Also ich glaube, es gibt so eine Sorge davor, dass Personen dann vielleicht irgendwann mal was Falsches in Anführungszeichen sagen, dass sie sich vielleicht irgendwie zu etwas äußern, was die Hochschule so politisch nicht tun würde zum Beispiel und dass da dann eben Hürden auftauchen könnten. Ich glaube aber trotzdem, dass das eine große verpasste Chance ist. Also, dass Hochschulleitungen ganz häufig nicht wissen, wer an ihrer Institution eigentlich Wissenschaftskommunikation schon individuell betreibt, ist, glaube ich, ein großes Manko, weil das wären alles Personen, die auch als, ich sag mal, Ambassador ihrer Institutionen ja eigentlich tätig sein könnten und das häufig auch nicht tun, weil sie nicht sicher sind, ob sie die Rückendeckung der Institutionen haben. Das heißt, wahrscheinlich wäre da so ein guter erster Schritt, erstmal rauszufinden, wer in der eigenen Institution eigentlich Wissenschaftskommunikation macht und die dann mal zusammenzubringen und mal zu gucken, was machen die eigentlich? Lässt sich da vielleicht auch irgendwie was mit untereinander vernetzen? Können wir da irgendwas unterstützen?
Also ich kenne das von der Uni Leipzig beispielsweise. Dort hat Madeleine Mamm, die auch schon mal hier im Podcast war, ein WISCOM-Netzwerk gegründet, aufgerufen, all diejenigen, die Wissenschaftskommunikation machen. Und ich glaube, der erste Kongress, es waren 300 Leute, die sich gemeldet haben an der Institution. Und das hat dann doch überrascht, wie viele Leute intern Wissenschaftskommunikation machen. Und ich würde auch sagen, das ist ein tolles Beispiel dafür, genau das zu tun, was du sagst. Und die Idee von Testimonials oder Ambassadors ist ja eine, die auch in Wirtschaftsunternehmen durchaus gängig ist, wenn man sich zeigen will, wenn man andere von der eigenen Institution oder dem eigenen Unternehmen begeistern will. Und ich denke, das ist etwas, was man durchaus ausbauen kann an dieser Stelle. Wenn man da jetzt nochmal drauf schaut, was müsste sich, wenn man die Strukturen sich anguckt, in den Institutionen auch tatsächlich verändern?
Ja, Strukturen an Universitäten sind jetzt nicht unbedingt super einfach zu verändern. Ja, also das ist, glaube ich, etwas, wo man auch keine Riesenschritte über Nacht erwarten sollte. Nichtsdestotrotz halte ich es für einen wahnsinnig positiven Schritt, dass in einigen Fällen es jetzt eben so Chief Communication Officers gibt, also dass Kommunikation einfach im Präsidium angesiedelt wird und als zentrale strategische Aufgabe gesehen wird. Das ist, glaube ich, sehr klug, das so zu tun. Und sich da auch eben strategisch in der Kommunikation aufzustellen und eben nicht nur in der Ergebnis- und Erkenntniskommunikation, sondern auch in den Prozessen und auch in der Unterstützung der individuellen WissenschaftlerInnen. Das heißt, ich glaube, was hilfreich wäre, wäre beispielsweise neben den klassischen Medientrainings, die so Kommunikationsabteilungen ja zum Beispiel auf Anfrage in der Regel anbieten, auch Weiterbildung zum Thema Wissenschaftskommunikation eben anzubieten. Also seien es kleine Workshops, seien es Trainings zu spezifischen Plattformen beispielsweise oder Formaten. Und eben, was wir aus dem Bereich Early Career häufig erleben, ist, wenn das eigene Umfeld, was in der Promotion ja häufig relativ klein ist, also das eigene Umfeld besteht meistens aus irgendwie BetreuerInnen, vielleicht ein paar Postdocs, vielleicht ein paar NebendoktorandInnen, das war's dann. Also der Kontakt zur Hochschule an sich oder zur Institution an sich ist oft gar nicht so groß. Und ich glaube, dass da sozusagen die Vernetzung sehr wichtig ist, aber eben gerade auch die Anerkennung. Das heißt, wenn klar wird, wir schätzen das, wenn ihr Wissenschaftskommunikation macht. Wir schätzen eure Ideen, ihr dürft euch auch ausprobieren und wir fördern das auch an der einen oder anderen Stelle, wäre das wahnsinnig wertvoll. Also beispielsweise erleben wir immer wieder Personen, die sich bei uns vorstellen und sagen, hey, wir würden jetzt gerne mehr machen und dann Anfragen stellen bei ihrer Institution, zum Beispiel um Social-Media-Content zu erstellen. Dafür gibt es ja bestimmte Tools, die, wenn man sie eben in der kostenpflichtigen Version nutzen möchte, dann eben etwas kosten und Promovierende sind häufig finanziell nicht besonders gut aufgestellt. Das wären aber für die Universitäten ja Mini-Fundings. Also das ist in so einem Universitätsetat ja keine große Summe. Und ich glaube, dass da schon viele Hebel sind, kleine Hebel für die Uni, die aber für Personen sozusagen individuell eine große Unterstützung sein würden.
Also sozusagen auch Wissenschaftskommunikation stärken durch kleine finanzielle Fundings, die ermöglichen, bestimmte Tools anzuschaffen, bestimmte Freiräume zu schaffen, bestimmte, ich weiß es auch immer wieder von Kongressen oder das Forum Wissenschaftskommunikation, dass man auch da sagt, es wird zum Beispiel die Teilnahme am Forum mitfinanziert. Das wären ja dann solche Hebel und Modelle. Jetzt warst du schon bei den Tools, hilfreiche Tools. Gibt es da welche, bei denen du sagst, die sind auch für Nachwuchswissenschaftlerinnen etwas, was ihnen mehr Möglichkeiten bietet?
Es gibt natürlich sehr viele unterschiedliche Tools, ne? Also ich selbst sitze gerade zum Beispiel in einem Podcast-Studio der Universität. Das ist zum Beispiel sehr, sehr hilfreich, solche Settings aufzubauen als Institution, die dann einfach genutzt werden können. Wenn es aber jetzt um Tools für Social Media geht, ist das, was wir beispielsweise unseren WissenschaftlerInnen der Woche immer raten, sind die Tools Canva und CapCut. Canva ist eine Plattform, auf der sich auch kostenlos sehr gut designter Content für Social Media erstellen lässt. Und CapCut ist eine App, mit der sich Videos schneiden lassen aus Bild- und Videomaterial, die auch sehr einfach zu handhaben ist, auch eine ganz gute, kostenlose Zugang bietet und mit der viele bei uns arbeiten. Also das sind so die, ich sag mal in Anführungszeichen, Einsteiger-Tools, mit denen sich gerade für Social-Media-Content, wo ja auch so eine gewisse Nahbarkeit und auch durchaus, ich sag mal, Fehlerhaftigkeit im Material gar nicht immer so verkehrt ist. Ja, das macht Material auch sehr authentisch, wenn es eben nicht aussieht, als käme es aus einer PR-Abteilung, sondern ich hätte es halt individuell geschnitten. Das ist gar nicht so verkehrt, wenn sich Early Careers so zeigen wollen.
Das heißt, einerseits Podcast-Studio-Infrastruktur bieten, die es ja häufig gibt, aber die nicht unbedingt allen NachwuchswissenschaftlerInnen zur Verfügung gestellt wird. Also ich glaube, das ist der Punkt, den du auch machst. Bezieht eure Doktoranden, Doktorandinnen mit ein. Und das zweite eben tatsächlich technische Tools. Die können wir ja, die beiden von dir genannten, auf jeden Fall schon mal mit verlinken in den Shownotes. Und wer da mehr wissen will, kann ja auch jederzeit auf euch zukommen. Also ich glaube, das ist auch etwas, was wir an dieser Stelle sagen können. Ihr seht euch durchaus auch in einer beratenden Funktion, wenn NachwuchswissenschaftlerInnen wissen wollen, was soll ich tun, sich an euch wenden kann und dann auch weiter verwiesen wird, zum Beispiel auf andere Unterstützungsangebote wie vom NAWIG, das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation in Karlsruhe oder ähnliche Stakeholder.
Ja, unbedingt.
Wenn man jetzt nochmal den Schwenk macht in Richtung Politik, du hast zu Beginn schon gesagt, das ist nicht der Kern, nichtsdestotrotz schwingt bei dir schon auch mit, Lehre und Forschung sind zentral. Und Wissenschaftskommunikation ist nice to have. Müsste sich daran politisch etwas ändern, in zum Beispiel Berufungsverfahren?
Ja, gut, dass du das nochmal sagst, weil also das ist gar nicht unbedingt meine persönliche Haltung. Das ist eher die Erfahrung der Person, mit denen wir zusammenarbeiten. Also ich bin ja selber auch Wissenschaftlerin und ich persönlich nehme Wissenschaftskommunikation durchaus als Teil wissenschaftlicher Exzellenz wahr und auch als gleichwertig neben Forschung und Lehre. Für mich ist das kein Add-on, sondern ich halte das für zentral in Wissenschaft. Wir sind nicht ohne Grund auch Teil der Gesellschaft und sollen unsere Ergebnisse auch zurückspielen. Und da gibt es ja immer wieder die Frage, ja, muss dann jeder Wissenschaftskommunikation machen? Muss jeder auf Social Media? Und nein, natürlich nicht. Ich würde aber trotzdem sagen, ich finde es äußerst wichtig, dass alle WissenschaftlerInnen sich damit beschäftigen, wer eigentlich die Stakeholder ihrer Forschung sind. Also wen interessiert eigentlich meine Forschung? Wer sind vielleicht Personen, die sogar Input geben könnten zu meiner Forschung? Und wie kann ich mit diesen Personen in Kontakt treten? Ja, das können Industriepartner sein, das kann eine Stadtgesellschaft sein, das kann eine bestimmte Patientengruppe sein. Und dann muss ich mir halt überlegen, wo ich die finde. Ich halte das einfach für äußerst wichtig, auch für die wissenschaftlichen Prozesse, für den Input in Fragestellung, für das Rückspielen wissenschaftlicher Ergebnisse, genau diese Kenntnisse zu haben und sich dann auch mit Kommunikationsformaten auszukennen, beziehungsweise eben den Schritt auf Kommunikationsabteilungen zuzumachen, die da ja einfach die Profis sind und sehr gerne und sehr gut unterstützen.
Also auch da wieder diese Vernetzung intern, die da immer wieder eine Rolle spielt. Damit hast du ja auch schon gesagt, welche Rolle eigentlich Wissenschaftskommunikation im Alltag einer Wissenschaftlerin, eines Wissenschaftlers haben sollte. Und auch hast du formuliert, es geht gar nicht darum, quantitativ absolut viel zu kommunizieren, sondern sich qualitativ Gedanken zu machen. Was würdest du sagen, wie lässt sich vor allem die Qualität der Wissenschaftskommunikation verbessern?
Also ich glaube, wir haben ja viele Kommunikationsprofis in den Institutionen. Die kennen sich sehr gut aus und die sind eine große Hilfestellung. Ich glaube, es gibt aber durchaus immer mal wieder Hürden zwischen Wissenschaft, zwischen KommunikatorInnen und so eine Art Dichotomie, als würden die einen nur das eine machen und die anderen das andere machen. Ich glaube, es ist sehr klug, wenn wir darüber nachdenken, wie wir das aufbrechen können. Und dazu gehört eben beispielsweise, WissenschaftlerInnen an Kommunikation heranzuführen. Ich glaube, je mehr sich WissenschaftlerInnen damit beschäftigen, was sie eigentlich für ein Kommunikationsformat gebrauchen könnten, und je mehr Kommunikationsabteilungen da dann auch unterstützen, desto besser. Das heißt, WissenschaftlerInnen sollten grundsätzlich erstmal in Kommunikation herangeführt werden. Das versuchen wir ja mit unserer Initiative auch. Ich meine, im besten Falle machen das die Institutionen irgendwann selber. Es braucht uns in Anführungszeichen gar nicht mehr, weil es eben Promovierenden so leicht gemacht wird, den Einstieg zu finden. Und dann denke ich, dass einfach je mehr WissenschaftlerInnen auch dann gut kommunizieren wollen, desto eher werden ja auch Kommunikationsabteilungen gebraucht. Also ich glaube, es ist eher ein sich verstärkender Prozess, wenn WissenschaftlerInnen auch kommunizieren. Was braucht es sozusagen für die Qualität? Auf jeden Fall erstmal Kenntnisse. Also es führt halt nichts daran vorbei, dass man sich damit beschäftigen muss, was will ich eigentlich mit meiner Kommunikation? Wen will ich erreichen und warum? Geht's mir
da
jetzt
sind
darum,
wir wieder bei der Strategie. Ich möchte es nur mal wieder sagen, das ist ein roter Faden, der sich durch diesen Podcast zieht. Wenn ich mir keine Gedanken mache vorher, was ich eigentlich will, wen ich erreichen will, auf welche Art und Weise, wird es in der Regel schwierig.
Genau. Also ich finde es total wichtig und auch richtig, dass es solche Formate wie bei uns gibt, wo man sich einfach ausprobieren kann. Ja, also das ist ja das Schöne daran, wenn man sich bei uns vorstellt, dann muss man da keine Strategie verfolgen. Man muss sich ja auch keinen eigenen Account aufbauen. Es geht erstmal darum, auszuprobieren, Formate kennenzulernen, sich mal zu zeigen. Wenn es aber darum geht, das Ganze dann strategischer aufzubauen und wirklich auch zu nutzen, die Qualität zu stärken, dann braucht es genau diese strategischen Fragen. Das heißt, wen will ich eigentlich erreichen und warum? Was sind vielleicht auch meine persönlichen Ziele? Ich finde, dass diese Frage oft auch ein bisschen kurz kommt. Also warum mache ich eigentlich Kommunikation? Was habe ich davon? Was sehr stark auch in die Motivation immer wieder zurückführt. Ja, und genau, es hilft dann einfach, wenn wir verschiedene Weiterbildungs- und Workshop-Angebote haben. Da komme ich einfach immer wieder hin. Das fehlt total. Die Möglichkeit auszuprobieren, Dinge kennenzulernen und dann eben auch umzusetzen. Auch außerhalb von Social Media, also ganz wichtig, ne? Insbesondere Präsenzformate und direkten Kontakt mit Stakeholdergruppen halte ich für extrem wichtig für die Wissenschaftskommunikation.
Und auch da wieder wahrscheinlich ein kleiner Gap zwischen der WISCOM-Community, die schon sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und vielleicht sagt, es gibt doch jede Menge, es gibt doch alle möglichen Angebote, aber dann wieder den NachwuchswissenschaftlerInnen, bei denen das nicht ankommt, wenn man nicht schon in der Community drin ist. Also ich erlebe auch immer wieder so ein Gap zwischen dem, was ich erlebe, mit wem ich spreche, Formate, die wir kennenlernen, und dann aber sich wieder hineinzuversetzen in jemanden, der gerade erst anfängt mit dem Thema Wissenschaftskommunikation und nicht weiß, was es für Formate gibt. Was wären denn deine Top 3 Annäherungen, wenn ich starten will und sage, ich möchte mich informieren, was gibt's überhaupt oder welche Möglichkeiten habe ich, außer euren Kanal natürlich. Aber wie würdest du da rangehen?
Ja, ich glaube, sehr klug wäre, aber das ist, glaube ich, einer der schwierigsten Punkte zu Beginn, sich einen Überblick über das Feld der Wissenschaftskommunikation zu machen und vor allem über die Community. Also wir erleben immer wieder, dass die Early Careers eigentlich gar nicht wissen, dass es zum Beispiel das NAWEG oder Wissenschaft im Dialog gibt. Also die Institutionen zu kennen, die sich mit Wissenschaftskommunikation auseinandersetzen, ist sehr hilfreich und eben auch die Möglichkeit zu bekommen, da mal in diese Netzwerke reinzukommen. Ich glaube, das hilft extrem. Es gibt dann immer wieder Personen, denen man auch mal eine Frage stellen kann. Ja, und wo man einfach mal gucken kann, wo ich eigentlich selber dann damit auch hin möchte. Es gibt einiges an WISCOM-Forschung. Ich glaube, dass es WissenschaftlerInnen gibt, die einen guten Zugang bekommen über Publikationen. Also das ist einfach etwas, ne, wir als Early Careers lesen sowieso gefühlt den ganzen Tag. Gut, das stimmt nicht für jede Disziplin, aber für die Sozialwissenschaften, wo ich unterwegs bin, auf jeden Fall. Mhm. Das heißt, es gibt durchaus auch die Möglichkeit, sich einfach erstmal mit WISCOM-Forschung auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, vielleicht ist das mein Zugang in diese Community oder in diese Fragestellung. Und ich glaube, mein persönlicher Zugang war ja das Ausprobieren. Also ich fand das irgendwie spannend, ich habe angefangen, was auszuprobieren und dann eben immer wieder darüber nachgedacht, so in regelmäßigen Zeiträumen bei uns sind das ungefähr alles halbe Jahr, machen wir so Strategie-Meeting und gucken halt, okay, was hat gut funktioniert, wo soll es hingehen, was sind neue Formate, die wir ausprobieren wollen. Und wenn es jetzt in der Frage um ganz konkrete Formatideen geht, also was kann ich auf Social Media mal ausprobieren, würde ich sagen, ja, stell doch vielleicht mal deine Forschungsmethode vor. Also mit was für einer Methode arbeitest du eigentlich und wie funktioniert die? Meistens ist das so viel Stoff, dass man darüber schon alleine 10 oder 15 Inhalte generieren kann, weil das eben gar nicht so trivial ist, das zu erklären. auch sehr schön für Social Media, Epic Fails. Was hat so gar nicht geklappt? Das sehen Leute immer gerne und es ist total nahbar. Und es zeigt eben auch, dass Wissenschaft ja nicht nur irgendwie so ein perfektes, weißes Image hat und wir können irgendwie alles und wir wissen alles. Nein, wir sind ja auf der Suche. Das ist ja inhärent in Wissenschaft. Aber das ist häufig in der öffentlichen Wahrnehmung ja gar nicht so sichtbar. Mhm. Ein Punkt, den ich vielleicht noch ergänzen würde, ist zur Frage, was mache ich denn, wenn da jetzt irgendwie kritische Fragen kommen? Ja, also das ist auch eine große Hürde, auch bei Early Careers, weil natürlich über die letzten Jahre, wir haben mitbekommen, dass es auch Einfeindungen gegen WissenschaftlerInnen gibt. Und ich glaube, da gibt es so eine gewisse Sorge, okay, sobald ich einen Post absetze, steht da irgendwie jemand vor meiner Haustür und beschmiert die oder so. Das ist zum einen nicht der Fall. Also zum einen möchte ich da, glaube ich, mal ein bisschen beruhigen und sagen, es gibt sehr, sehr viele Themen, die betrifft das gar nicht. Ja, es gibt ein paar Themen, auch in Promotionen, wo ich sagen würde, da gibt es eine gewisse Vorsicht, die ist auch klug. Und dafür gibt es aber mittlerweile ja auch einige Hilfetools. Und auch da lohnt es sich, sich einmal umzugucken. Also es gibt den Help-Button vom NAWEG, es gibt verschiedene Medientrainings und Einrichtungen und es gibt eben ja auch den SciComm-Support, an den man sich auch wenden kann, bevor man etwas publiziert. Das heißt, wenn jetzt Leute eine Idee haben und sagen, ich würde das gerne machen, aber ich habe Sorge, kann man sich da auch einmal Beratung holen, Dinge nochmal abpuffern und vielleicht sich auch schon einen Support holen, falls irgendwas auftreten sollte.
Ja, zum SciComm-Support wollen wir auch nochmal eine ganze Folge machen hier im Podcast. Also stay tuned, kann ich an der Stelle nur sagen. Das ist, glaube ich, eine der tollsten Neuerungen der letzten Zeit, dass es endlich ein übergreifendes Hilfeangebot gibt, an das man sich wenden kann und einerseits alle überrascht sind, wie viel dort ankommt. Also es ist schon einiges, was natürlich, wenn man sich gerade im Netz bewegt, was dann an Reaktionen kommen kann. Nichtsdestotrotz ist es genau wie du sagst, es sind explizite Themen, es sind Gebiete und es sind auch manchmal ja einzelne Fälle, die dann sehr hochkochen. Und es betrifft bei weitem nicht alles, was an Wissenschaftskommunikation passiert an dieser Stelle. Eine Idee, die du vorhin aufgeworfen hast, wollte ich gerne nochmal weiterdenken. Und zwar ist das so dieses, wenn ich starte, weiß ich häufig noch nicht so genau, was es alles gibt. Es wäre ja vielleicht wirklich auch eine schöne Idee, ein Starter-Kit zu Beginn der Promotion mitzugeben, nämlich das Starter-Kit Wissenschaftskommunikation. Also zu Beginn der Promotion bekommt man ja in der Regel viele Informationen. Wie läuft das mit Abrechnung? Was ist im Bereich der Dienstreisen? Was ist mit Kongressen und Konferenzen? Wie stelle ich Anträge? Also entweder muss ich es mir selber überlegen oder bekomme dort die ganzen Informationen. Aber auch da könnte man sich ja von Hochschulseite überlegen, dass man ein Starter-Kit Wissenschaftskommunikation mitgibt und damit zumindest mal alle Infrastrukturmöglichkeiten, alle Tools, die es an den jeweiligen Einrichtungen gibt, den DoktorandInnen auch nochmal mitzugeben, um Dinge, die vielleicht selbstverständlich erscheinen, doch etwas selbstverständlicher zu machen. Am Schluss unseres Podcasts wollen wir ja von unseren Gästen und Gästinnen wissen, was ist eigentlich deine WISCOM-Vision? Also wenn man mal all diese Ressourcenthemen, über die wir heute erstaunlich wenig gesprochen haben, muss ich sagen. Also wir haben nicht das Klagelied der NachwuchswissenschaftlerInnen gesungen, wo wir sagen, es ist alles total schwierig. Nichtsdestotrotz, wenn man mal sagt, du hättest alles Geld der Welt, alle Ressourcen der Welt, was würdest du als zentrale WISCOM-Maßnahme umsetzen? Vielleicht mit Hinblick auf die NachwuchswissenschaftlerInnen.
Ja, das ist natürlich eine sehr schöne Frage. Und das ist noch nicht so durchdacht, dass ich jetzt sagen würde, das würde ich auf jeden Fall machen. Aber etwas, was ich immer wieder sehe, gerade wenn man sich im Social-Media-Kontext bewegt, sind ja Influencer-Events. Das heißt, wir sehen Events von großen Unternehmen, die dann InfluencerInnen einladen, die darüber berichten, die das Ganze zeigen. Und ich glaube, dass wir da zu viel Berührungsängste haben in der Wissenschaft, solche Events zu wagen. Also zu versuchen, gerade wenn es jetzt darum geht, Prozesse zu zeigen, Wissenschaft ein Gesicht zu geben, das wirklich auch nochmal stärker zu fördern. Wenn ich jetzt alle Ressourcen der Welt hätte und das einfach umsetzen könnte, würde ich versuchen, die großen Science-InfluencerInnen zusammenzubringen und auch jüngere Nachwuchs-InfluencerInnen sozusagen und über das Thema zu sprechen. Also darüber zu sprechen, wie funktioniert das auf Social Media? Was machen wir da konkret? Wie können wir uns untereinander besser vernetzen? Weil ich glaube, das sind so Best Practices, die wir aus der Wirtschaft kennen, die da wahnsinnig gut funktionieren, die extrem viel Reichweite erzeugen. Und ich glaube, dass wir da nicht so schüchtern sein müssen als Wissenschaft, uns eben auch einfach als einen interessanten Teil dieser Gesellschaft darzustellen und uns da stärker zu vernetzen.
Und durch diese Netzwerke dann auch Zielgruppen wieder zu gewinnen. Also genau das funktioniert ja auf Social Media. Wenn man selber auf Instagram unterwegs ist, merkt man immer wieder, diese Kooperationen und Kollaborationen, Influencer plus Unternehmen oder auch Influencer untereinander, die dann ihre jeweiligen Reichweiten zusammenführen, das kann wirklich dann dazu führen, dass die Sichtbarkeit der Algorithmus so gefüttert ist, dass es tatsächlich auch nochmal deutlich mehr Sichtbarkeit ergibt. Schöne Idee. Vielen lieben Dank, Maike. Ich bedanke mich für die ganzen Impulse, die du mitgebracht hast. Wir verlinken natürlich eure Seite und ich kann jedem Zuhörer nur sagen, gerne mal reinschauen, PhD SciComm und auch die anderen genannten Formate. Wer auf dich zukommen will, kann das jederzeit tun, entweder über uns, wiscom@zeit.de oder direkt über euch. Die Kontaktdaten findet man. Und dann freue ich mich, wenn es wieder heißt Zeit für Wiscom mit einem neuen Gast und wenn wir weiter dranbleiben und hören, wie sich PhD SciComm entwickelt. Danke, Maike, dass du da warst.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.